Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Elsbeth, in aller Munde, die Schule wird neu. Die Schule muss von reinem Wissen zum Kompetenzerwerb kommen.
Na, sowas Neues.
Nein, das muss man schon ernst nehmen. Die Zeiten ändern sich, die Herausforderungen werden immer größer. Die AI, die künstliche Intelligenz, die überholt uns, die wird viel besser. Wir hinken hinterher, wir müssen aufholen. Das sind auch Worte, die der Bildungsminister verwendet bei seiner Präsentation des Plans Z für Zukunft. Also aufholen und auf die Überholspur und kompetenzorientierten Unterricht oder kompetenzorientierte Bildung, kompetenzorientierte Schulen zu haben. Kompetenzorientiert, das ist ja in unseren Gesprächen, kommt ja fast in jedem vor. Wie geht's dir denn mit diesem neuen Aufbruch?
Ach, lieber Benedikt, ich freue mich über jeden Aufbruch, ja, weil auf einen Aufbruch der Schule in die Zeit, in der sie besteht, wünsche ich mir, seit es mich gibt. Und es gibt auch immer die Enttäuschung, dass nichts weitergeht, ja. Also, dass sozusagen Schule im Unterschied zu allem anderen in unserer Gesellschaft immer noch in Spuren läuft, wie sie auch vor 50 oder gar 100 Jahren gelaufen ist. Ja? Mhm. Und es ist natürlich sehr erfreulich, wenn dann ein engagierter, junger Unterrichtsminister sagt, so und jetzt geht's los. Und das freut mich. Und das ist gut so, dass er das macht. Ich als ältere, bereits pensionierte Lehrerin denke mir halt, habe halt auch die Praxis und die Erfahrung hinter mir, die sagt, ja, wie wird denn das gehen und wie wird er das jetzt durchführen, dass das nicht wie in den letzten 20 Jahren fast unberührt an den Lehrerinnen und Lehrern und damit auch an den Lernenden vorbeigeht. Mhm. Denn das Wort Kompetenzorientierung, auch wenn es oft so ausschaut jetzt in den Medien, hat ja nicht der Unterrichtsminister jetzt erfunden, sondern in meiner Zeit an der Hochschule, und das sind immerhin jetzt auch schon insgesamt, 2008 sind die Bildungsstandards erlassen wurden, ja, vorher haben wir daran gearbeitet, und die waren damals ja schon verschränkt mit einem kompetenzorientierten Unterricht. Das heißt, das Bestreben, dass sich Unterricht nicht am Stoff orientieren soll, den man serviert bekommt oder vermittelt bekommt, sondern an den Kompetenzen, die man anhand dieses Stoffes erwerben kann. Diesen Gedanken gibt es jetzt schon, wie gesagt, sehr lange, 20 Jahre schon bald. Aber gut, dass es der Unterrichtsminister wieder aufgreift, denn es hat sich ja noch nicht so verwirklicht. Mhm.
Mir geht's, also wenn ich das reflektiere, wenn ich das höre, wenn ich da drüber nachdenke, versuche, Anhaltspunkte festzumachen, dann sehe ich, und wir haben auch schon sehr viel darüber diskutiert, die Notwendigkeit natürlich einmal zu definieren, was meinen wir denn überhaupt mit den Kompetenzen. Ja. Wenn man so eine Rede, so einen Plan vorstellt und etwas und das benennt, natürlich volle Zustimmung zu dem, was der Bildungsminister sagt. Und es sind Bilder in unserem Kopf, die dadurch ja auch getriggert, bestätigt werden, weil die Erfahrung so ist. Und das kommt ja scheinbar aus einem totalen Frustgefühl heraus, dass Unterricht, dass Schule nicht auf die Herausforderungen eben dann tatsächlich oder bestmöglich vorbereitet, dass es Und es gibt unterschiedliche Vorstellungen, was diese Erwartungen sind. Ich glaube, und da sehe ich das Problem, dass jeder unterschiedliche Vorstellungen hat. Und wir sind uns zwar einig, die Herausforderungen sind groß und man muss vielleicht besser darauf vorbereitet sein, aber über das Wie und wie das konkret aussieht und wie man Kompetenz vermittelt oder erfährt oder erlebt oder sich aneignet, das ist ja entwicklungspsychologisch auch ein ganz anderes Thema. Und da komme ich hier schon zur Definition, weil wenn ich natürlich sage, lerne, was weiß ich, in Geografie das Wichtigste über Ungarn, zur Bevölkerung, zum Land, zur Geschichte und so weiter, ist das ganz, ganz klar. Das ist Lernvermittlung, das ist Lernstoff, das sind Inhalte.
Genau. Da muss man fragen, welche Kompetenzen hat er jetzt?
Ja, ja, Moment, aber wenn ich jetzt davon losgelöst sage, wir brauchen Kompetenz in der Zukunft, weil reines Wissen, das kann man eh abrufen, das braucht man dann nicht. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz klar, wie sich diese Kompetenzen zusammensetzen, aus welchen Faktoren sie bestehen und wie ich diese Kompetenzen, diese Faktoren mir aneigne, wie ich diese Skills, ja, mir aneigne und dann habe. Weil das kann ich nicht einfach auswendig lernen und dann umsetzen, sondern das ist ein längerer Prozess.
Ja, dahin ging ja schon das große Bemühen, auch über all die Jahre. Denn es stellt sich ja immer die Frage, wenn ich etwas gehört habe, was habe ich daraus gelernt? Was kann ich dann jetzt? Und das geht halt auf einmal als erster, glaube ich, muss man mal sagen, auf wirklich so einmal mindestens 4 verschiedenen Ebenen. Manche meinen, wenn sie Kompetenzorientierung hören, dann meinen sie, da muss man jetzt Gruppenarbeit machen. Ja, natürlich kann das auch dazugehören. Aber zuerst muss ich wissen, auf welcher Ebene sollen was die Lernenden am Ende können und was müssen sie alles tun, damit sie das auch können. Weil das Zuhören alleine ist schon auch eine Kompetenz. Mhm. Ja, wenn ich gut zuhören kann, wenn ich eine Stunde lang still sitzen kann, ist auch eine Kompetenz. Aber welche ist jetzt die gewünschte? Und da muss ich natürlich sagen, es gibt die Sachkompetenz. Das Kompetenz heißt nicht nur, dass ich mit anderen zusammenarbeite. Das ist also die Sachkompetenz. Wie lerne ich an eine Sache heranzugehen? Wie lerne ich zu erkennen, was alles dazugehört zu einem Stoff? Wie ich mir das Wichtige herausholen kann und so weiter und so weiter. Und dann natürlich dazu die Methodenkompetenz. Welche Strategie kann ich da anwenden? Was alles kriege ich auch schon durch die Arbeitsaufträge an unterschiedlichsten Methoden dazu. Und dann natürlich, was viele verstehen, die Sozialkompetenz, dass ich ja in der Klasse nicht alleine sitze. Ich habe kein privates, keine private individuelle Wissensvermittlung, sondern in Gruppe. Und da ergibt sich natürlich auch Verschiedenes an Austauschmöglichkeiten und Diskussionsmöglichkeiten. Und die Selbstkompetenz. Kann ich durchhalten? Kann ich mir selbst etwas erarbeiten? Das müsste eigentlich für jede Stunde fast der Lehrerin und dem Lehrer bewusst werden. Welche Kompetenzen sollen Sie in meiner nächsten Stunde erwerben und was müssen Sie da tun, dass Sie das erwerben?
Da sagen dir wahrscheinlich viele Lehrer darauf, das passiert ja sowieso im Unterricht. Das ist ja selbstverständlich, was du da jetzt alles gesagt hast, ist doch vollkommen selbstverständlich.
Das ist natürlich meiner Meinung nach schon verbunden mit einem gewissen Selbstbetrug. Und warum ich das sage, das kann ich natürlich schon untermauern. Denn Lehrer haben von Schülerinnen und Schülern wenig Feedback. Sie haben vielleicht sie haben die Schularbeitsnote, aus der sie erkennen können, was haben die Schülerinnen für Kompetenzen erworben und gewisse Tests, die sie machen. Mündliche Prüfungen sind ja auch sehr im Rückzug. Das heißt, das kann auch durchaus eine Täuschung sein, das habe ich am eigenen Leib erlebt, ja, wenn es rennt, sozusagen, ja, und ich auch ein tolles Tafelbild dabei mache und erzähle und die Schülerinnen und Schüler passen auf. Schön, aber es ist ein Selbstbetrug, dann zu glauben, jetzt können sie es. Weil sie ja nichts gemacht haben. Ja? Also vielleicht ist das wichtig, dass am Anfang unserer Diskussion, dass ich das an den Anfang für mich stelle. Ich will nämlich nicht einem bloßen Aktionismus das Wort reden, weil das ja eh auch passiert bei alternativen Unterrichtsformen, dass man jetzt viel malen muss und zeichnen und unterstreichen und Quartett spielen zu Fachthemen und so. Das habe ich ja immer verweigert. Es geht nicht über einen guten Frontalunterricht, ja, ein guter Vortrag, wenn er gut ist, ja. Also, wenn man sagt, also die Forderung geht ja nur in die Richtung, der Frontalunterricht soll sich beschränken, haben wir eh schon gesagt, auf 50% und super, wenn der toll ist, ja. Also, ich glaube, jeder von uns kann sich an begnadete Lehrer zurückerinnern, die einen fesseln konnten mit ihrem Know-how. Eben, aber das ist mir wichtig zu sagen, weil ich will nicht den Vortrag, den Lehrervortrag schmälern und so diese Methode, dass manche glauben, sie sind alternativ und kompetenzorientiert unterwegs, wenn sie sagen, das Kapitel oder die nächsten 5 Kapitel im Buch, die macht ihr selber, diese Gruppe macht Kapitel 1, diese und so. Und dann die Mühsal, wenn dann diese jungen Menschen, die das Umfeld des Wissens, das ja nur die Lehrerin in dem Sinn hat, nicht haben, und die halten dann vor den Mitschülern den Vortrag von diesem Kapitel, das sie erarbeitet haben. Und das nennt sich dann eben fälschlich kompetenzorientierter Unterricht. Also die Lehrerin muss das und der Lehrer schon machen, was er sie gut kann. Und das ist einmal die Begeisterung fürs eigene Fach und auch die Ideen dazu.
Also ich habe vorhin da als Einwurf ganz bewusst gesagt, dass ich denke, viele sagen, das ist sowieso vorausgesetzt, weil es richtet sich alles im Hinblick auf die Kompetenz und so weiter. Ich sehe einfach das Problem im Verständnis. Manchmal hat man ja kompetenzorientierten Unterricht abgetan, weil man es bewusst missverstehen wollte, dass kompetenzorientierter Unterricht hauptsächlich im fächerübergreifenden passiert.
Ja.
Und dann scheitert man natürlich dran, weil das zu aufwendig ist und das mit meinen KollegInnen dann gar nicht funktioniert. Und zu aufwendig, zu zeitraubend, schwer umsetzbar und die Projekte können wir hin und wieder machen. Und dann hat man es in eine Nische gegeben. Aber eigentlich das Verständnis von Kompetenzorientierung allgemein, grundsätzlich, überhaupt im Bildungserwerb, da zu implementieren, da zu verstehen, dass Kompetenzorientierung ein wesentlicher Faktor nicht nur für Unterrichtsstunde, sondern für alle Lernprozesse grundsätzlich ist. Die Fragestellung, nicht nur das zu wissen, sondern es zu verstehen, es anwenden zu können, daraus dann vergleichend oder wie auch immer, das sind dann die unterschiedlichen Charistika, die da eine Rolle spielen. Aber ich wiederhole wieder das, die Definition, die Vorstellung, was kompetenzorientiert heißt, ist so schwierig. Und weil du gerade von Unterricht gesprochen hast, für Lehrende ist es, glaube ich, dann total schwierig, weil sie sagen, ich kann, oder das ist vielleicht einfach auch so eine Argumentation, ich kann das ja nicht messen und deswegen ist es schwierig. Da gehe ich dann lieber wieder zur Wissensabfrage.
Ja, also wie man dann das prozessorientierte Arbeiten misst, ist wieder ein anderes Kapitel. Das würde ich jetzt nochmal beiseite lassen.
Ist jetzt auch nicht so entscheidend. Ja.
Ich möchte vielleicht von mir selbst kurz erzählen, wie ich mich auf den Weg gemacht habe, weil du von der Herausforderung sprichst und wie das auch für mich mühsam war. Da ich eine bin, die gern und viel erzählt und auch mit Begeisterung, und das auch, hat auch den Schülerinnen gefallen, war das für mich gar nicht so leicht, jetzt zu verstehen, so wie es das ja du skizzierst, zu verstehen, was heißt jetzt dann, dass dieses neue Kompetenzorientierte. Und ich bin dann tatsächlich gesessen, natürlich habe ich viel auch gelesen und in Seminaren gelernt und habe mich wirklich hingesetzt, das ist am Anfang mühsam, ja, aber ich muss es ja lernen als Lehrerin, ja. Was können am Ende ganz genau meine Schülerinnen? Und da wird es aber immer schwierig. Ja? Ich habe unterrichtet zum Beispiel das Verfassen eines Berichts. Mhm. Und jetzt soll ich 5 Punkte schreiben, was können jetzt meine Schülerinnen? Und dann kommen, also sie sollen seriöse von unseriösen berichten, sie sollen erkennen, was ein sachliches Erzählen ist, was da alles nicht vorkommen kann, dass sie erkennen, was ist sachlich und was ist unseriös. Komme ich immer auf so, was kann ich jetzt alles? Und da muss ich mich fragen, können sie das, wenn ich ihnen das jetzt erzähle? Da müssen sie ja was tun. Mhm. Und dann ist meine nächste Liste immer gewesen, was muss ein Mensch alles tun, wenn er erkennen soll, was ist seriös und was ist nicht seriös? Mhm. Und dann weiß ich, dass ich da Beispiele brauche, dass ich da Texte brauche, dass die selber draufkommen sollen, dass die vielleicht auch darüber diskutieren müssen, warum empfindest du das als seriös? Für mich ist es das gar nicht. Und so, das kann ich ihnen nicht sozusagen ich sagen.
Du kannst das schon, aber mit welcher Wirkung?
Eben, ich habe ja vorher die Liste gemacht, was sie jetzt können sollen. Mhm. Ja? Und dann ist der nächste Schritt, was müssen die Kinder tun in meinem Unterricht, damit sie das dann auch wirklich können. Und dann kann ich mir überlegen, mit welchen Methoden, welche Lernschritte leiere ich jetzt an, damit die zu dem, was sie am Ende können sollen, auch wirklich kommen. Und da merke ich dann, dass ich zwar wichtig bin mit meiner Begeisterung, dass ich wichtig bin mit meiner umfassenden Kenntnis der Thematik, aber dass ich zu einem bestimmten Prozentsatz auch unwichtig bin, dass sich meine Rolle auf Begleitung beschränkt. Das ist, glaube ich, das war für mich eine sehr wichtige Erkenntnis, und ich glaube, dass man das auch verallgemeinern kann, weil meine Rolle als die Tolle, die so tolle Dinge erzählt oder beibringt und sich überlegt, was sage ich ihnen, welchen Text gebe ich ihnen, welche Statistik lege ich ihnen vor und so, dass das auf einmal zurückgeht. Und zwar einen ziemlich großen Schritt zurückgeht. Das muss ich disziplinieren auf die 20 Minuten, die ich mir lehrerzentriert sozusagen nehme. Und in der anderen Zeit muss ich Fragen parat haben, Übungen parat haben, Anregungen parat haben, wo die selber etwas tun. Und da gibt mir ja auch, jetzt sage ich das auch noch gleich fertig, Benedikt, habe ich ja so viele Hilfen bekommen von pädagogischen Hochschulen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. die ganze große Listen zum Beispiel an diesen Operatoren gemacht haben, an dem, was Kinder tun. Ja? Also das heißt, sie können etwas vergleichen, sie können was recherchieren, sie können was überlegen, sie können was wiederholen, sie können was abschreiben, sie können was analysieren, kritisieren. Da gibt es also eingeteilt nach verschiedenen Levels diese Operatoren, und wenn ich die vor mir habe, bei meinen Vorbereitungen, dann ist mir das schon als Lehrerin eine große Hilfe, auch Aufgaben zu finden, wo die dann die von mir vorher überlegte Kompetenz auch tatsächlich entwickeln können.
Die Reaktion, die ganze Diskussion jetzt über Kompetenz ist natürlich auch anlassbezogen. Und gerade bei jungen Menschen macht man es fest, und bei der Präsentation waren ja auch diese Beispiele in die Richtung, nämlich zum Beispiel Deepfakes, dass die Realität, die Nachrichten, die wir bekommen, die Informationsquellen, die wir haben oder die besonders eben junge Menschen haben, die zugegeben dann ja sehr reduziert sind auf Social-Media-Kanäle, dass das eigentlich der Anlass ist, wesentlich über Kompetenzen zu sprechen und sie einzufordern. Da ist es auch höchst plausibel, dein Beispiel mit dem einem Bericht schreiben oder einem Bericht erarbeiten trifft ja genau in diese Richtung. Nämlich die Lebensrealität sieht halt so aus, dass nicht wie früheren Generationen man sich einfach dann auf Zeitungsartikel, Berichte bezogen hat oder Fernsehberichte, wo man schon wusste, die sind halbwegs gut und seriös recherchiert und der Vertrauensfaktor relativ hoch, dass das auch stimmt. Das ist ja eine Voraussetzung, die wir heute nicht mehr haben, wenn für die Realität einfach die ist, dass Nachrichten durch Social Media empfangen werden, wo ein Algorithmus bestimmt, was ich sehe oder was mir in meiner Timeline häufig angezeigt wird, und nicht dahinter ein Redaktionsteam, eine Redaktion sitzt, die verantwortlich arbeitet und filtert und mir das vermittelt, was wissenswert und was kompetent ist und vertrauenswürdig. Und ich denke, eben die Kompetenzdiskussion jetzt wird ganz plausibel gemacht durch diesen durch dieses Faktum, dass es ganz, ganz schwierig ist, wie wir heute mit dem unglaublichen Feuerwerk, das auf uns einprasselt, an Informationen umgehen und damit zurechtkommen. Und dass das, was mir als Nachricht sozusagen angezeigt wird auf meinem Smartphone, teilweise halt bot-generiert ist und ich gar nicht vertrauen kann, dass diese Information stimmt. Lange Zeit hat man dann gesagt, okay, das kann man unterscheiden, das kann man herausfinden, Bildmanipulationen kann man erkennen. Aber jetzt sind wir in der Phase mit künstlicher Intelligenz, dass es teilweise, dass das so unfassbar gut ist, dass du KI-generierte Videos nicht mehr alleine von der visuellen Betrachtung herausfinden kannst, ob das echt ist oder nicht, geschweige denn Nachrichten. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Information liest, und das, da komme ich jetzt in die Richtung von dem Bericht erstellen, wenn du damals das erarbeitet hast mit deinem Berichtschreiben, war die Quelle schon vertrauenswürdiger. Und das braucht heute ja unterschiedlichste Kompetenzen, damit umzugehen. Wir setzen das aber voraus. Wir meinen, das versteht man ja sowieso. Und das glaube ich eben nicht.
Nein, und da hat auch da habe ich auch dem Unterrichtsminister Wiederkehr recht gegeben, das ist ihm schon ein Hauptanliegen, ja, die digitale Kompetenz, den Umgang damit. Und da, das gebe ich auch dir recht, das hat natürlich noch einmal diese Diskussion, was vermittelt der Unterricht an Kompetenzen, neu angestoßen.
Doch. Ja, zur Informationsverarbeitung. Ja. Also wie gehe ich mit Informationen um? Wie filtere ich heraus das, was für mich produktiv ist, was für mich notwendig ist, was für mich ein Wissen, ein notwendiges oder hilfreiches Wissen für meine Zukunft, ja, für mein Leben ist und für meine Qualifikationen?
Ja, da kriegt ihr auf einmal diese Forderung des Lehrplans, seit ich eingestiegen bin, also das gibt es offenbar schon 70 Jahre lang oder 60 Jahre lang, der Unterricht möge zum kritischen Denken erziehen. Das kriegt auf einmal jetzt eine ganz andere Dimension. Also eine kleine Geschichte, wo ich mir wieder gedacht habe, um Gottes Willen, was hat da die Schule gemacht, wie mir praktisch jetzt 2025 ein Enkelsohn erklärt, dass Donald Trump so ein unglaublicher Friedensstifter ist und dass er
was
so
er ja selber immer wieder behauptet,
ja, genau,
ja,
ja, und dass er so viele Kriege beendet hat, nämlich ganz viele, und ich frage dann nach und dann liest er mir vor, ja, natürlich aus irgendeinem ChatGPT, einem KI-Programm, und liest mir danach der Reihe 10 Kriege vor, die Trump beendet haben soll. Und dann...
Ja, ich behaupte, ich glaube, es waren 7. Ja.
Oder 7, ja. Mhm. Und dann sagt mein Mann und ich fast zur selben Zeit, was ist die Quelle? Und sagt er, da hebt das Handy, da steht es schwarz auf weiß. Und dann denke ich mir, um Gottes Willen, der hat Matura gemacht, also voriges Jahr, was hat der gelernt? Ja, es kann ja nicht sein, dass der nicht einmal auf die Idee kommt, dass das Fake sein könnte. Oder, na, ich glaube, das, was mich gestört hat, war nicht, dass er vielleicht was Falsches sagt, sondern dass er die Frage nicht stellt nach einem differenzierteren Hinschauen.
Ja,
ja? Ja. Weil natürlich, das ist ja, man kann nicht nur sagen, das ist Lüge.
Na, man kann nicht sagen, ist es wahr oder falsch, es gibt ja auch Nuancen dazwischen.
Und da muss ich gelernt haben als junger Mensch, und das ist mir so wichtig. Und darum gebe ich dem Unterrichtsminister, das kann man auch dann eben kompetenzorientiert nennen, dass junge Menschen auch dazu ausgebildet werden, immer wieder zu fragen, kann das sein, kann das nicht sein, wer hat daran Interesse? Also, dass ich das glaube und so. Wir haben nicht umsonst ein derartiges Aufblühen der Verschwörungstheorien in verschiedenster Hinsicht in unserer Zeit, wenn Menschen sich gerne, glaube ich, wieder zurückziehen auf irrationale Lösungen, weil man nichts mehr glauben kann, sozusagen unter Anführungszeichen.
Aber ich glaube, das Problem, was du beschreibst, besteht ja auch darin, dass Schule, Bildung in der Schule, Unterricht grundsätzlich ja dafür steht, dass dort Wissen vermittelt wird und Wissen, das wahr ist, Wissen, das richtig ist, Wissen, auf das man vertrauen kann. Das heißt, durch deine ganze Schulkarriere oder vielleicht auch, wenn man dann weiter studiert, bekommt man Informationen serviert, denen du vertrauen kannst. Und es ist gar nicht notwendig, da Kompetenzen zu entwickeln, diese Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt oder wie sie überhaupt zustande kommen, diese Kompetenz zu lernen, sondern es wird serviert, es ist selbstverständlich, dem kannst du vertrauen. Genau. Nur wenn du das vermittelt bekommst und wenn du das lernst, heißt aber nicht das automatisch, dass du die Kompetenz des Umgangs mit Informationen, der Informationsverarbeitung dadurch lernst. Das muss man trainieren. Mhm. Ich würde sagen, vielleicht ist es heute notwendig, dass jeder Mensch quasi so eine grundjournalistische Ausbildung hat, ich meine das konkret dahingehend, dass man erstens eine ganz klare Auseinandersetzung damit hat, was sind Fakten, was ist Wahrheit, was ist Manipulation, was kann ich vermitteln, woher kommen Informationen, wie kann ich sie überprüfen. Also auch dieses Überprüfen, dieses Check, Double-Check, Recheck, was uns für den Journalismus gilt, sollte zumindest das Check sollte immer auch da sein, dass mich interessiert, wo ist die Quelle dafür?
Genau.
Und das ist heute existenziell.
Ja, und da haben wir ja auch ein bisschen verschlafen, denn eigentlich haben viele Menschen, die sich mit Bildung und Unterricht beschäftigt haben, auch von ministerieller Seite das schon seit es mich gibt, irgendwie gefordert. Und das haben wir ein bisschen verschlafen. Denn wenn wir auch, wenn das digitale Zeitalter uns auch sehr rasant und rasend einholt und irgendwie auch in mancher Hinsicht überholt, so wäre es doch eine gute Vorbereitung gewesen. Wir hätten über all die Jahrzehnte denken gelernt.
Mhm.
Denken gelernt. Denn ich meine, Menschen wie wir sind ja auch in die normale Schule gegangen, aber wir haben halt noch die Zeit gehabt, auch das zu überdenken, was wir lernen oder so. Ich meine, wenn Schule nicht nur predigt und Wissen vermittelt, was ja immer schlechter geht, weil die Kinder nicht mehr aufpassen können. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir sind ja in einer Zeit mit vielen unterschiedlichen Kriterien, die es schwierig machen, das Zuhören und das Wissen aufnehmen von einem, der es redet.
Das auch, ja.
Ja.
Und es ist nicht mehr zeitgemäß bei dieser fantastischen multimedialen Berieselung.
Ja, genau.
Weil du hast online, digital, das, was die jungen Leute auf TikTok oder Instagram serviert bekommen, sind animiert und hochprofessionell. Da ist jeder Unterricht langweilig. Ja,
ja, und es wird auch das Hirn ausgerichtet auf irgendwelche speziellen Spots, Reize, die dann übrig bleiben. Und wenn du ein Kind fragst, was es genau jetzt in TikTok gesehen hat, in so einer kurzen Folge, dann ist das ja auch erschütternd und dann steht dahinter auch eine wichtige Aufgabe für die Schule. Mhm. Das genaue Hinschauen, das genaue Beobachten. Also alles, was dazu führt, dass du nicht äußeren Manipulationen einfach ausgesetzt bist. Hm. Ja?
Also so dramatisch die Situation ist, man muss immer das Positive auch in einer Entwicklung sehen. Und ich sehe in dieser Herausforderung wirklich eine Chance, weil es plötzlich das, was du genannt hast, Denken lernen, was manche vielleicht, die philosophisch interessiert sind oder die sich grundsätzlich einfach viel beschäftigen, viel lesen, für die Relevanz hat, aber weil es jetzt eigentlich ganz akut zeigt, wenn du in dieser Welt, in dieser multimedialen, in dieser digitalisierten Welt mit unglaublichen, mit grenzenlosen Informationen, die auf uns einstürzen, wenn du da halbwegs zurechtkommen willst, dann musst du gewisse Kompetenzen lernen.
Ja.
Und es reicht, und das bringt es vielleicht auch auf den Punkt, dass das reine Wissen, und der Minister hat es auch so genannt, dass das reine Wissen, die Wissensanhäufung, nicht die ausreichende Kompetenz ist, damit umzugehen, sondern ich muss tatsächlich ins Denken, ins Reflektieren können.
Genau.
In dem Vermögen, dass ich, wenn ich mit einer Situation konfrontiert bin, mit einer Fragestellung, mit Informationen, mit einer Diskussion, wie ich damit umgehe, was ich dann an Informationen herausfiltere, was hat Bedeutung, was trage ich dann auch weiter? Und wir merken es ja, wie wir in unserem Alltag grundsätzlich überfordert sind, wenn man Gespräche hat, man spricht über etwas, was man gehört hat, was man dort aufgeschnappt hat. Meistens weiß man dann gar nicht mehr, wo man das gehört hat, geschweige denn, dass man sich, wenn man dann sagt, aber das ist doch durch Studien nachgewiesen, und natürlich ist keiner in der Lage, Studien dann zu zitieren, ja, geschweige denn, dass ja vielleicht dann Prozentsätze stimmen, weil an das kann man ja sich gar nicht mehr so genau erinnern. Und wir schwafeln dahin über etwas, was wir glauben, das wäre so, aber es geht mehr um die Klarheit, um die Fakten, auch um die Verantwortung, wie sich das weiter trägt, weil so kommen wir eigentlich nur mehr zum Schwurbeln.
Genau, und das ist gut, dass du das jetzt da noch einmal so sagst, weil ich auch sehe unter den Lehrerinnen und Lehrern und so, dass ja da auch ein Missverständnis liegt, dass Lehrer glauben, wenn sie vom Frontalunterricht weggehen, dann lernen die Kinder nichts mehr. Und das ist das Problem mit kompetenzorientiertem Unterricht, dass da halt so in Gruppenarbeit und düdüdü und am Ende können sie nichts. Und da möchte ich einwerfen, dass natürlich alle Methoden, die kompetenzorientierten, die Methoden, die Sozial- und Selbstkompetenz fördern und, dass die natürlich alle dem dienen, was die Aufgabe der Schule ist, nämlich schon der Wissensvermittlung sozusagen, also dem Denken lernen. Schule heißt Denken und die Schule hat nicht den Sinn, dass man da jetzt in Gruppe was arbeitet und das macht dann viel Spaß, sondern die Gruppenarbeit muss schon so sein, von der Aufgabenstellung her, von der Planung, was sich die Lehrkraft da überlegt, dass das Ergebnis dann dem dient, was die Kompetenz ist, die man hier zu diesem Fach erlernen soll. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so ausgedrückt habe, dass man das versteht, aber das Missverständnis bei prozessorientierten Unterrichtsformen, ich nenne es einmal so, ist immer, dass man glaubt, da lernen die Kinder nichts. Wenn sie nichts lernen, dann haben sie zum Beispiel nur was angemalt oder in Gruppe gearbeitet, 20 Minuten und nichts ist herausgekommen und es gibt, ja, dann ist etwas falsch angeleitet worden. Ja,
also ja ich glaube, und das war, glaube ich, auch das Grundverständnis, dass wenn ich meine pädagogische Ausbildung, die lange zurückliegt, da reflektiere, dann sind wir drauf gedrillt worden auf Methodenvielfalt. Und es wurde sehr darauf geachtet, wir haben das gelernt, unterschiedliche Methoden, wie man sie einsetzt und so weiter, um einen Unterricht lebendig zu gestalten. Aber das Missverständnis, und das würde ich sagen, habe ich damals auch nicht vermittelt bekommen oder ich habe es einfach nicht aufgenommen und wahrgenommen, aber dass der Einsatz von Methoden natürlich auch zielorientiert ist.
Ja, und dem und dienen nicht, muss.
Ganz wichtig, nämlich, dass ich zur Kompetenz komme. Das heißt, ich mache nicht jetzt eine Methode, eine Gruppenarbeit, weil es so nett ist, die Methode Gruppenarbeit jetzt zu machen. Und das ist schon das Ziel, dass ich dadurch einen fachdidaktisch gut abwechselnden Unterricht habe, sondern ich muss natürlich verstehen, wo ist das Ziel? Welche Kompetenzen möchte ich vermitteln? Möchte ich, dass sich die SchülerInnen aneignen, dass sie ausprobieren, dass sie dorthin schnuppern, dass sie eine Ahnung davon kommen? Und das meint man ja mit, wenn du sagst oder wenn man sagt, lernzentriert, das drückt ja auch das aus und auch das Kompetenzorientierte. Und ich glaube, darin besteht ein Missverständnis.
Ja.
Vor allem, das würde ich auch unterstellen und ich unterstelle es, weil ich selber auch so erlebt habe, es ist ein langer Prozess zu verstehen, wo die Operatoren, wie du sagst, wo tatsächlich die richtigen Fragestellungen sind, dass ich verstehe, wie Lernprozesse ablaufen müssen zur Kompetenzaneignung.
Also ich glaube, dass es mindestens also ein Semester braucht in der Lehrerausbildung, ob das nicht überhaupt die ganze Ausbildung durchziehen soll, der Grundfrage nachzugehen, der Aufgabenstellung. Also mit dem sich auseinanderzusetzen, was Schülerinnen und Schüler tun und wie dann auch gesichert werden kann, dass die auch dann das Erwünschte können. Ja? Zum Beispiel, weil ich jetzt die Gruppenarbeit zitiert habe, da bin ich selbst durch Versuch und Irrtum, ich habe jahrelang mich auseinandergesetzt mit Gruppenarbeit, weil ich natürlich das nicht ausgehalten habe und das als verschwendete Zeit gesehen habe, wenn die da eine Viertelstunde irgendwas reden und dann war nichts. Und habe mir wirklich durch die, erstens einmal weiß ich jetzt, dass die schwierigste Aufgabe, weil die Gruppenarbeit ist, ja, also so einfach eine Gruppenarbeit will sehr wohl überlegt eingesetzt werden und dort, wo sie auch passt, in Gruppe einen Text erstellen, das kannst viel besser alleine. Ich bin da auch vom normalen lernenden Menschen ausgegangen, ja. Wenn du schaust, wie viel Gruppenarbeit gelingt im täglichen Leben, dann muss man sagen, gut, wenn man Teamarbeit lernt, wenn das eine Kompetenz ist, aber da muss ich natürlich wieder lernen, wie bringe ich mich ein, wie reflektiere ich die eigene Rolle in einer Gruppe, wie kann ich das mit den Kindern erarbeiten, wann ergreife ich das Wort, wer schreibt alles zusammen, wer spricht, wie kann ich als Lehrerin absichern, dass jeder dabei war.
Und du sprichst jetzt natürlich wesentlich von Sozialkompetenzen.
Ich rede jetzt davon, was eine Gruppenarbeit an Kompetenzen vermitteln kann und wenn es auch fachlich, natürlich soll sie auch fachlich etwas vermitteln, eine Sachkompetenz, wie ich das dann auch sichern kann durch die guten Fragen. Und das soll nur, also diese Schwierigkeit der Gruppenarbeit habe ich nur deswegen genannt, weil die Gruppenarbeit nur ein mini kleiner Teil ist von alternativen Unterrichtsformen und weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass Auseinandersetzung mit den Inhalten leichter geht, viel leichter geht im eigenen Hirn.
Naja, und das ist ja auch, und es geht natürlich dann letztendlich auch um die Kompetenz des individuellen Lernens.
Ja.
Weil ich muss ja die Kompetenz mir aneignen und mich dann nicht in der Gruppe verlassen. Macht schon jemand, ganz richtig. Und das ist ja dann eigentlich auch die Aufgabe von Unterricht, von Lernen, dass es individuell jedem die Möglichkeit gibt, darin zu wachsen und sich Kompetenzen anzueignen.
Das hat noch keine Kultur in unserer Schule, weil das habe ich in der Schweiz bei den Schweizern gelernt, sozusagen die Fragen an das Individuum, die auch zu verschriftlichen sind, was würdest du in dieser Situation unternehmen? Welche Großstadt in England würdest du besuchen und warum? Schreib's auf.
Wo ist der Bezug zu deinem persönlichen Leben oder zu deiner Erfahrung? Oder wo hat es auch eine Relevanz? Oder eben, wie du jetzt beschreibst, was würdest du, diesen individuellen Bezug auch herzustellen? Und das bedingt ja das Denken und das Reflektieren. Ja. Nämlich immer wieder auch die Frage, was hat das mit mir zu tun?
Ja. Und so hat man das ja auch, das muss ich jetzt schon einmal auch dazu sagen, so hat man das ja auch gedacht bei der Erstellung der Zentralmatura. Also die Uridee zumindest der Gremien, die da ja auch österreichweit zusammengestellt waren, hatten nicht in erster Linie die Absicht, jetzt quälen wir alle Lehrer, jetzt machen wir einen Konformismus, sondern die Uridee war schon, dass die Schülerinnen in Österreich mit 14 jetzt bei den Standards oder mit 18, 19 bei der Matura bestimmte Kompetenzen erworben haben sollen, die dann in dieser Zentralmatura oder abgefragt werden sollen. Aber natürlich wurde das auch sehr anders gedeutet und es gibt sehr viel Unstimmigkeit. Vielleicht wird man das dann auch verändern bei diesem großen Plan Zukunft, wieder in Richtung dessen, was ursprünglich gemeint war. Das weiß ich nicht.
Aber ich meine, das sieht man ja, diese Dokumente gibt es ja. Du hast es angesprochen mit den Bildungszielen und es ist halt ganz eng gekoppelt mit kompetenzorientierten Unterricht. Ja. Weil das bedingt sich einander.
Ja.
Und das ist das, was man in der heutigen Zeit braucht. Aber ich denke wirklich, die Krux besteht darin, dass wir vollkommene Zustimmungen haben mit der Notwendigkeit von Kompetenzaneignung, aber es einfach schwer nachvollziehbar ist, wie die einzelnen Schritte sind. Denn Kompetenzaneignung hat halt einfach den Faktor, dass es ein Lernen aus Erfahrung ist und es ist ein längerer Lernprozess. Der lässt sich nicht in 5 Minuten, 15 Minuten oder 50 Minuten einfach abhaken, so wie ein Kapitel in einem Buch oder Merksätze oder eine Rechenart oder was auch immer, sondern Kompetenzen brauchen ein Grundfundament, müssen sich langsam entwickeln, ist ein Training an Fähigkeiten, die einander bedingen, aber die im ständigen Lernen sich dann erweitern und nicht singulär einfach vermittelbar und abrufbar sind.
Genau.
Weil wenn du eben, deswegen gefällt mir das gut, wenn du sagst, denken lernen, aber was heißt das? Ja? Oder eben auf Wahrheitsgehalt. Und da finde ich dann, dass auch die Beispiele sind zwar nachvollziehbar, aber sie sind dann auch wieder sehr einfach. Das Beispiel Deepfake zum Beispiel. Ja? Weil ich kann natürlich mit dem aktuellen Stand der Dinge dann vielleicht Skills entwickeln, Erfahrungswerte, wie kann ich feststellen, ob etwas wahr ist oder nicht. Oder vielleicht komme ich auch zum Ergebnis, ich kann es gar nicht mehr feststellen. Aber das hat noch nichts mit einer wirklichen Kompetenz zu tun. Sondern das ist ein Erfahrungswert, der mir vermittelt wird, aha, das ist so, aber wo ist dann die Anwendung und die Fähigkeit damit verbunden, damit umzugehen, nämlich dann zum Beispiel einen größeren Bericht zu sehen, der passiert, zum Beispiel, weil da Bilder, die deepfake und gefaked sind, da inkludiert sind oder vielleicht eine Basis der Argumentation sind. Und so durchschaue ich dann quasi, wie die Zusammenstellung, wie es zu diesen Dargestellten, zu der Argumentation, zu dem Bericht dann letztendlich kommt. Yeah. Und wie gehe ich damit um, dass ich das auch dann herausfiltern kann. Und das sind so ganz kleine Puzzleteile und für mich sind Kompetenzen einfach unzählige, viele Puzzleteile, die notwendig sind, ja, dass dieses Räderwerk der Informationsverarbeitung funktioniert, aber ja, deswegen einfach auch so schwierig, dass Menschen dann überfordert sind und gar nicht benennen können, was einzelne Kompetenzfaktoren, ja, sind.
So ist es. So ist es. Und das, was immer schon gegolten hat, das kriegt natürlich noch jetzt eine viel brisantere Bedeutung. Unsere jungen Menschen müssen wieder neugieriger werden und müssen mehr Fragen stellen. Ja, nicht einfach was glauben. Das ist so für mich ein ganz wichtiges Tool, was Schule leisten soll. Weil es ist schon dramatisch, wenn ich die vielen Kinder, die ich kenne, befrage, und ich frage sehr viel nach Schule, weil es ja mein Metier ist, es ist erst schön, wenn sie aus ist. Ja, und hoffentlich fällt eine Stunde aus, und das kennen wir so, das ist auch für die Erwachsenen normal, dass einen Schule nicht freut, dass man da nichts profitiert, aber das Denken, Lernen, schau, ich habe mich auch gefragt, also ich habe im Railchat habe ich eine, wenn ich da ins Internet gehe, kriege ich immer so Vorschläge, was ich mir da anschauen kann. Und dann sehe ich das normale ORF-Bild, auch mir kommt vor, es ist sogar oben ORF gestanden in diesem Bild, es war kein Video, mit der Susanne Schnabel und einem Toto Wolf, das ist der vom Rennen da, von dem Autorennen, irgendein, und dem Herbert Kickl. Und als Überschrift ist gestanden, der Toto Wolf bringt Herbert Kickl irgendwie zum Auszuckern oder irgend in dieser Art. Anschauen, das, jetzt kann ich denken. Ja? Bin zwar schon alt, aber ich kann denken. Dann haben wir schon mal gedacht, aha, immer gibt es Videos, hier gibt es nur ein Standbild. Ich sage jetzt nur als Beispiel fürs Denken, weil man muss ja lernen, dass man die Dinge hinterfragt. Das nächste war, als dieser Toto Wolf den Herbert Kickl beschuldigte, dass er eine geheime Investment-Plattform hat, wo man in kürzester Zeit ganz viel Geld machen kann, und das hat er nur für sich und seine Partei gemacht. Da haben wir schon gedacht, ups, da stimmt was nicht, ja, und so. Und bin halt durch das, was ich halt in meinem Leben gelernt habe an Denkkapazität, draufgekommen, das muss falsch sein, und habe es dann auch ja herausgefunden, dass das Ganze ein Fake ist. Ja. Mhm. Und das habe ich jetzt deswegen erzählt, weil mindestens so viel Denken muss man in der Schule lernen, dass man selber überlegen kann, kann das sein? Wer hat was davon? Oder kann das nicht sein? Warum kann das nicht sein? Also man muss schon wissen, auch viel. Also das muss man schon sagen. Es ist schon die Wissensvermittlung auch wichtig, weil man ja sonst hereinfällt auf Verschiedenes. Aber man muss in erster Linie alles reflektieren und bedenken können.
Ja, und das braucht viele, viele Erfahrungen auch. Also das Wissen, das ist ja durchaus mühsam. Aber ich beobachte das schon, und das ist ja nicht jetzt eine Entwicklung, die nur wegen KI jetzt ist, sondern wir haben das ja schon viele, viele Jahre, dass sich auch der Informationskonsum der Menschen sehr verändert hat und für viele Menschen einfach Überschriften oft ausreichen. Also diese ganze Diskussion, die wir hatten oder seit vielen Jahren haben mit den Gratiszeitungen, mit dem Boulevard, wo einfach eine reißerische Überschrift und dann ein paar Informationen meinungsmachend wirkt und Menschen damit zufrieden sind, das zu lesen und das zu wissen, dass das Bedürfnis gar nicht tiefergehend ist. Stimmt das überhaupt? Wurde das so gesagt? Stimmt der Zusammenhang oder nicht? Und ich meine, rein jetzt journalistisch, aus meiner Wahrnehmung, finde ich es immer extrem spannend, auch wenn ich ganz seriöse Medien sehe, wie sie natürlich auch in diesem Klickwettbewerb sich beweisen müssen.
Genau.
Und wo manche Überschriften, die kurz sein müssen, und vielleicht etwas suggerieren, was sie aber dann nicht liefern, oder vielleicht einen vollkommen anderen Zusammenhang, was ja nicht falsch sein muss. Also nur ein Beispiel, eine Meldung auf ORF.at, ganz banal. Ja? Die Überschrift war, Tote auf der Bahnstrecke. Es ging da um das Bahnsurfen, also etwas, was streng verboten ist. Ein junges Mädchen aus Tschechien ist da wahrscheinlich mit mehreren, aber zumindest einem, haben da auf der Westbahnstrecke, sind sie da eben auf dem Zug aufgesprungen und haben da Bahnsurfen gemacht. Und das Mädchen kam zu Tode. Und sie ist eine Tote. Die Überschrift war dann Tote auf der Bahnstrecke.
Aha, es können ja mehrere
sein. Und es können auch mehrere sein. Und da, wie ich das gelesen habe, habe ich im ersten Moment natürlich Tote von Plural, von mehreren gesprochen, aber es trifft natürlich auch eines zu. Das ist jetzt sehr pingelig, dieses Beispiel. Aber was ich damit meine ist, wenn ich jetzt nur so durchscrolle und die Überschrift lese und vielleicht die drei Sätze, die dann noch dabei stehen, wenn ich auch gar nicht den vollständigen Artikel lese, dann bin ich mit dem schon zufrieden, mit dieser Mini-Portion. Und das ist eigentlich, wie wir ja grundsätzlich, wie ein Großteil der Menschen einfach lebt, mit diesen Mini-Portionen, die man durch Scrollen, die man durch Überfliegen, durch das, was einem reingespült wird, einfach halt wahrnimmt. Und wenn ich jetzt eben das, nur die Headline, die Überschrift lese, ist es meine Interpretation, wie ich es verstanden habe. Und vielleicht ist dann im Gespräch, der eine sagt dann tatsächlich, es waren doch mehrere, und der andere sagt, es war ein Mädchen, eine Tote. Ja,
ja. Ja.
Und da, was ich damit sagen möchte, mit diesem Beispiel, ist, dass wir und gerade Social Media arbeiten ja mit diesem Aufregereffekt. Es geht um Aufregung. Das ist das, was Klicks erzeugt, was uns einfach triggert. Und das ist der Effekt. Und diesen Effekt muss man auch verstehen. Die Frage ist, wo ist der Mehrwert? Welches Wissen ist dann notwendig? Und möchte ich mich dann da auch vertiefen? Nämlich nicht, dass ich einfach nur eine Hülle von Überschriften und Meldungen, alles das, was aufregt und triggert, und das beobachtet man, wenn sich ja dann Meinungen verselbstständigen, wo niemand den eigentlichen Vortrag gehört hat, sondern zwei Sätze oder von mir aus auch nur ein Satz zur Aufregung führen und die ganze Welt gefühlt spricht über diesen einen Satz.
Ja, so haben
und
Leute
keiner
auch
fragt
schon
nach
ihren
dem
Job.
Zusammenhang.
Ja klar, so haben auch Leute schon ihren Job verloren, weil man das Ganze gar nicht angehört hat. Ich meine, es war immer schon zum Beispiel ein wichtiges Thema jedes Deutschunterrichts war die Medienkritik. Mhm. Und das, wenn man das natürlich gut gehabt hat in der Schule, dann wäre das natürlich in dieser verstärkten Form, wie wir heute konfrontiert sind, schon nützlich. Ja? Weil zum Beispiel, was ist da mal passiert mit einem irgendwas mit der Sakristei, Wein trinken in der Sakristei, irgendwie so. Und dann haben wir halt genau dieses Ereignis in 5 verschiedenen Zeitungen angeschaut und dann mit den Schülerinnen und dann sieht man natürlich die Macht des Bildes, wenn das dann dazukommt und der rote Pfeil, hier ist es passiert und so, je nach Zeitung, beziehungsweise in manchen Zeitungen ist nicht mehr als eine Zeile, weil das ja irgendein Nebendings ist. Und alleine, wenn es ein Thema ist, welchen Ausschnitt aus der Wirklichkeit gebe ich mir Tag für Tag? Mhm. Sowas, es gehört einfach reflektiert und es gehört mit Lehrerinnen und Lehrern auch gemacht. Da ist mir jetzt wurscht, in welchem Fach. Ich als Deutschlehrerin habe mich halt über Medien immer da auch angenommen. Aber man schlittert so leicht hinein, das merke ich auch an mir selbst. Ich schaue gern mal bestimmte YouTubes zu bestimmten Themen und ich kriege dann nur mehr die angeboten. Ja, das heißt, ich habe dann einen
Algorithmus bestimmt dann.
Und diesen Ausschnitt aus der Wirklichkeit hatte auch jedes Kind. Und die schauen dann halt nur mehr noch diese Wimpern, Lippen, Haare, Fingernagel, wie heißen die, die Influencerinnen und so und diese Sachen. Das ist schon auch, finde ich, notwendig, das ins Bewusstsein zu holen. Was, welche Wirklichkeit lasse ich zu?
Aber noch einmal einfach zu grundsätzlich zu den Kompetenzen. Und wir haben es eh schon gesagt, und ich sehe da wirklich einfach, positiv gesagt, die Chance, aber gleichzeitig hat das Problem. Wir sind uns so einig, dass es Kompetenzen braucht, zeitgemäße Kompetenzen, um mit der gegenwärtigen Herausforderung, multimedial, digital und dann natürlich auch, was die künstliche Intelligenz noch an völlig neuen Überforderungen bringt, damit umzugehen. Mhm. Und darüber ist Einigkeit. Und wenn man das sagt, kriegt man Zustimmung und Kopfnicken. Aber die Problematik ist, wie passiert die Aneignung von diesen notwendigen Kompetenzen, die man teilweise dann gar nicht so einfach benennen kann. Natürlich in den Theorien, in den Skills haben wir. Du hast zum Beispiel ganz Denken gehört dazu, reflektieren und. Und das sind so scheinbare Selbstverständlichkeiten. Früher hat man immer gesagt, das ist ja selbstverständlich, das eignet man sich an, das ist das Grundgerüst. Von diesen Selbstverständlichkeiten können wir heute nicht mehr ausgehen. Aber
kommt man eh nie, aber ja.
Ganz richtig. Aber darin steht die Schwierigkeit. Und da ist natürlich, und das ist halt einfach auch Unterricht. Also wenn ich zum Beispiel, wie lerne ich eine Sprache? Eine Sprache lerne ich natürlich auch nicht in 50 Minuten, sondern eine Sprache baut auf vielen, vielen Kompetenzen auf, nämlich, dass ich Wörter, die Vokabeln lerne, dass ich die Grammatik lerne und dass ich die Sprache anwenden kann und umsetzen. Und das baut aufeinander auf. Das ist ein langer Prozess und meine Sprachfähigkeit in der Fremdsprache wird damit zunehmen, je mehr ich sie ausbaue. Es reicht nicht nur, die Vokabeln zu lernen, wenn ich die Grammatik nicht verstehe, wenn ich die Aussprache nicht habe oder wenn ich den Ausdruck und die Sprache nicht anwende. Und dieses Verstehen, dass ein Lernprozess ein langwieriger ist, der aus vielen, vielen Facetten besteht, die einander, also eben diese Puzzleteile, die ein Miteinander dann ein größeres Ganzes ergeben. Und ich meine, das Beispiel mit dem Sprachlernen, Spracherwerb ist so banal, aber das zeigt es. Weil mit 10 Vokabeln alleine habe ich die Sprache nicht gelernt. Es dauert, bis ich einen Wortschatz mir aneigne, aber diesen Wortschatz eigne ich mir auch an, weil ich dann irgendwann kompliziertere Texte lese, auf Wörter stoße, die ich vielleicht noch nie gehört habe.
Ja, und das kann man nicht nur wer erzählen, das muss ich einfach selber tun.
Ganz richtig.
Ja.
Und wir können, das wissen wir auch, YouTube-Videos sind fantastisch. Ich kann mir 100 YouTube-Videos anschauen, wie ich einen Knopf vom Hemd annähe. Wenn ich es aber niemals selbst getan habe, dann werde ich mir diese Kompetenz nicht aneignen. Denn allein durchs Anschauen ist zwar nett, ich verstehe dann alles, aber wenn ich es nie selber getan habe, dann werde ich es wahrscheinlich nicht dann umsetzen können.
Also wenn ich etwas dem Unterrichtsminister ans Herz legen möchte oder ihm gern sagen würde, es wird nicht anders gehen, als dass er auf irgendeine Weise in den Unterricht eingreift. Ich habe nämlich da ein bisschen Angst, wenn er schon widerspricht von neuen Fächern und so. Ja, das Schicksal, das politische Bildung, Ethikunterricht, Demokratie lernen, was auch immer erlitten hat, ist, dass man halt dann auch diese Fächer, die dafür eigentlich nicht geeignet sind, trotzdem zu Fächern gemacht hat, wo es nur um Faktenvermittlung ging. Also ein toller Ethikunterricht darf doch nicht ein Philosophieunterricht sein, wo man selber gar nichts tut, ja. Oder politische Bildung, dass man nur weiß, wie viele Parlamentarier wir haben, in wie viele Parteien und. Das ist schon alles wichtig. Aber für politische Bildung, wenn ich da keine Kompetenzen lerne über unser Zusammenleben und Demokratie und so, dann ist das irgendwie für die Fisch. Ja? Und so, das würde ich mir sehr wünschen von ihm, dass er den Mut hat und die Kraft, auch tatsächlich vom Unterrichtsgeschehen, vom ganz normalen täglichen Unterrichtsgeschehen, eine andere Art von Unterricht, ein anderes Denken, ein zielorientierteres, kompetenzorientiertes Denken zu verlangen.
Zu verlangen und vielleicht auch ganz konkret einzufordern.
Und
nämlich auch in den Strukturen, dass in den Schulen die pädagogische Leitung, die Schulleitung nicht nur administrative Leitung ist, sondern auch pädagogische, dass natürlich dieser Methodenfreiheit, der Freiraum, den jeder Pädagoge in der Klasse hat, aber letztendlich ist der auch einem größeren Ganzen verpflichtet, einem Auftrag. Wenn Lehrende halt Lehrpläne nicht sich aneignen und dem folgen, wo auch der kompetenzorientierte Unterricht ganz klar dargestellt ist als Vorgabe, dann muss es Einrichtungen, Institutionen geben, die gesetzliche Vorgaben halt auch ganz konkret einfordern, damit es dann bei Schülerinnen und Schülern tatsächlich auch in der Umsetzung ankommt und nicht einfach fakultativ eine nette Übung ist für die, die verstehen, was kompetenzorientierter Unterricht ist, sondern es ist eine Vorgabe, die jedes Kind, jeder Jugendliche erreichen muss.
Ja, und wie du zuerst vom Sprachlernen gesagt hast, so ist es auch mit dem Lernen kompetenzorientiert zu unterrichten. Das ist ein Üben, ein Einlernen von die Arbeit mit den Operatoren, die Frage, was genau Auflistung, was kann das Kind nach dieser Stunde und so. Und das muss man natürlich schon in die Ausbildung ganz massiv tun. Und aus der Freiwilligkeit herausnehmen, weil das weiß ich nicht, ob das der Herr Unterrichtsminister weiß, aber an den pädagogischen Hochschulen in ganz Österreich gab es ja wirklich eine Unzahl an Seminarangeboten für Lehrende, um das kompetenzorientierte Unterrichten zu lernen. Und diese Seminare mussten auch reihenweise abgesagt werden, weil Lehrerinnen und Lehrer einfach das nicht wollten. Mhm. Ja, ich habe auch in meinen Seminaren gehört, das Unwort mit K. Mhm. Ja, also das wurde zu einem Unwort. Also wenn man das möchte, dass das flächendeckend durchgeführt wird, was ja jetzt eh schon seit eben, wie gesagt, 2008 eigentlich verpflichtend wäre, ja? Also dann muss man da wirklich eingreifen und das nicht aus der Freiwilligkeit herausnehmen. Mhm. Oder wie gesagt, man kann ja auch mit einem ganzen Kurs in der Ausbildung das nachweisen müssen, dass man kompetenzorientierte Aufgaben stellen kann.
Also diese Methoden muss man ja auch lernen.
Ja, und dieses Denken kann man lernen. Und dann gibt es ja zwei Semester Kompetenzorientierung, Stufe 1 und Stufe 2, und überall schreibt man eine Arbeit mit Beispielen.
Entwickelt ist es genug? Das gibt es ja alles. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir da bei Null anfangen müssen. Es braucht einfach den Willen und die Fähigkeit zur Umsetzung.
So ist es.
Also ich hoffe und wünsche, dass dieser Plan Z mehr zum Plan K wird, nämlich zum Plan Kompetenz. Das ist die Chance. Die Zeit, glaube ich, forciert diese Notwendigkeit. Ja. Denn sonst man kann sich jetzt nicht mehr durchschwindeln und in Frage gestellt ist, die reine Wissensaneignung ist eben nicht die Möglichkeit und nicht ausreichend. Es braucht die Kompetenz der Anwendung, des Verstehens, des Selberdenkens. Liebe Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt. Es kam aus dem Herzen.